Ja, wir fahren eigentlich fort an den letzten beiden Sonntagsmitteilungen, wo es schon ganz klar um den Aufbau des Leibes Christi geht. Wir haben dort schon gesehen, damit der Leib Christi aufgebaut wird oder werden kann, braucht es gewisse Voraussetzungen. Ich habe dennoch ein bisschen das Drängen in mir, zu zeigen, wie wichtig dieser Leib Christi und der Aufbau des Leibes Christi ist. Und zwar will ich da einfach auch nochmal ganz weit zurückgehen, nämlich an 1. Mose 1, Verse 31, wo Gott letztendlich die Schöpfung wiederhergestellt hat. Ja? In Kapitel 1, Vers 1 von 1. Mose hat Gott ja die Himmel geschaffen, mit allem, was darin ist, sprich auch mit allen Engeln, und er hat die Erde geschaffen. Und dann, was viele ja gar nicht wissen, dass zwischen Vers 1 und dann Vers 2 noch viel passiert ist, nämlich, dass die Erde kaputt ging, Gott sie gerichtet hat und sie unter Wasser war. Und dann hat er sie ja innerhalb einiger Tage wiederhergestellt. Und dann in Vers 31, nachdem er sie wiederhergestellt hat und auch den Menschen gemacht hat, da heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wisst ihr, so ist unser Gott. Alles, was er macht, ist sehr gut. Und in besonderer Weise, als er den Menschen machte. Zuvor hat er auch immer wieder geschaut, was er pro Tag so gemacht hat. Hat er mal die Erde aus dem Wasser kommen lassen. Das sagt er auch. Sehr gut. Und dann Gras und alles.
Gut, sagt er.
Gedeiht. Ja, genau, es war gut. So, er sagt fast jeden Tag, es war gut. An einem Tag sagt er, es ist nett, aber egal. Und am letzten Tag, als er den Menschen machte, dann sagte er, sehr gut. Sehr gut, was ich gemacht habe, ist sehr gut. Und dann geht er ja her, er macht als allererstes einen Menschen, er macht Adam. Und aus Adam heraus macht er ja seine Frau, die Eva. Und dann leben sie da, man weiß gar nicht, wie lange das so ist, auf jeden Fall ist dann Adam da, ist Eva da und Gott ist da. Und das ist irgendwie sehr schön. Zu der Zeit ist hier Gott und hier ist Adam und hier ist Eva. Und sie sind eigentlich in guter Gemeinschaft miteinander. Ja, es gibt dort einen Garten, da heißt Adam soll ihn bewahren und so einen Schuss halten, aufrecht halten. Und sie haben Gemeinschaft. Gott, Adam und Eva haben Gemeinschaft miteinander. Und es war wunderbar, weil nichts hat das getrübt. Und dann gab es, das wissen wir ja alle, gab es einen Problemfall. Den komme ich gleich. Aber auf jeden Fall, nachdem es dieses Problem gab, heißt es in Kapitel 3, Vers 8, dass Adam und Eva, sie hören die Stimme Gottes. Interessant. Gott scheint irgendwie schon gesprochen zu haben. Ja, sie hören die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Wunderbar, Gott kommt. Vielleicht wie jeden Tag. Und da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes. Mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Nein, Quatsch, jetzt bin ich verrutscht. Doch, mitten zwischen den Bäumen des Gartens steht hier. Okay, auf jeden Fall, sie verstecken sich. Da ist etwas Schreckliches passiert, was eine Trennung hervorgerufen hat zwischen Gott und den Menschen. Die Gemeinschaft war gestört. Und das Problem, das war nämlich in Kapitel 3, 5 und 6. Da kommt der Teufel, der zu der Zeit schon ein Widersacher Gottes war und somit auch ein Widersacher der Menschen. Und er kommt und er sagt zu Adam und Eva, sagt er, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, nämlich vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen, dass der Baum sehr begehrenswert oder begehrenswert war, einzig zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann und er aß. Dieses Problem, mit diesem Problem kämpfen wir bis heute. Darum gehe ich so weit zurück. Ja. Der Mensch hat etwas in sich aufgenommen, was zum einen die Trennung hervorbrachte mit Gott und was sein Wesen verändert hat. Der Mensch war sehr gut. Er war nicht schlecht. Und durch diese Speise, die in den Menschen gelangte, kam die Sünde in ihn hinein. Und jetzt hat er sich verändert. So sehr, dass er in Kapitel 6, 1. Mose 6, Vers 5 und 6, sagt der Herr, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es gekümmert geblieben. Meine Güte, was für eine Verwandlung innerhalb ein paar Kapitel. Ja, von einem sehr guten Menschen zu einem, wo Gott sagt, warum habe ich den gemacht? Den kann ich völlig wegschmeißen. Mit dem fange ich gar nichts mehr an. Und zum Glück hat es einen Noah, Lupte, ne? Aber nichtsdestotrotz, der Mensch ist in einen sehr schlimmen Zustand geraten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ihr ein bisschen die Augen aufmacht und euch umschaut, wie es heute ist und was es teilweise gibt und was die Menschen teilweise schon machen und was heute schon Gesetz ist, was Gott sagt, schrecklich, schrecklich. Wisst ihr, unser Problem ist, wir haben uns an so viel gewöhnt. Wir sehen schon manche Dinge nicht mehr mit Gottes Augen und denken, oh, das ist ja alleweil so. Aber für Gott ist heute vieles einfach richtenswert. Er will richten. Weil so viel ist so gottlos. Auch heute ist der Mensch in einem Zustand, wo Gott nicht viel Freude hat. Und jetzt, bei alledem, bei diesem Zustand, ja, wartet er, bis eines Tages ein Mensch kommt, das sind wir bei Hebräer 10, wo er dann sagt, darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib was du mir bereitet. Und dieser Leib, das war, der Herr hatte einen Leib. Ja, Christus kam nicht auf eine ganz außergewöhnliche Weise auf die Erde. Das ist interessant, ja. Gott kam auf die Erde, wie wir Menschen auch auf die Erde kommen. Durch Geburt. Hatte eine Mama. Ja, jeder von uns, der sitzt, hat eine Mutter und einen Vater. Und der Herr kam auch. Weißt du, Gott hätte doch ganz anders kommen können. Hätte er machen können. Kein Problem. Kann alles. Aber er kommt. Und er hat einen Leib. So, der Herr wuchs heran mit seinem Leib. Und das Interessante war, wie hier steht, mit diesem Leib hat er Gottes Willen getan. Ja? Da sprach ich, siehe in der Ohren von mir, deinen Willen Gott zu tun. Auf einmal ist hier ein Mensch, wie wir auch, ja, aber er ist anders wie wir, er tut alle Zeit Gottes Willen. Wow. Was für eine Freude für den Vater, weil solch einen Menschen wollte er eigentlich ständig haben. Das wollte er schon in Adam und Eva. Solch einen Menschen. Und Satan hat alles kaputt gemacht. Ja, wirklich. Und jetzt ist dieser Jesus gekommen. Halleluja. Ein Mensch, der Gottes Willen tut. Und es auch in schwierigem Umfeld. Wisst ihr, er ist ja in Nazareth aufgewachsen. Ja, von Nazareth glaube ich nicht mal den tiefen Einblick. Das war Ghetto, das war damals schlimm. Da waren nicht die besten Leute. Höflich, super Erziehung, alles tipptopp. Da war Lügen, da war. Ach. Und in diesem Umfeld wächst ein Mensch auf, der den Willen Gottes tut. Wow, das ist wunderbar. Er kann später, als er 30 ist, kann er sagen: Wer von euch kann mir eine Sünde? Wer kann mir einer Sünde zeigen, die ich getan habe? Eine Sünde nachweisen. Nee, das muss man sagen. Frag mal die Nazareth, ob die können nicht mal da einen Gedanke so denken. Solch ein Mensch ist der Herr. Und das bis zu seinem Tod. Das ist wunderbar. Matthäus 26, 39 zeigt, der Herr tut den Willen des Vaters selbst in der allerschwierigsten Situation. Er wusste, jetzt sterbe ich einen Tod, der zu der Zeit der grausamste Tod war. Weißt du, am Kreuz genagelt, ohne dass du noch geschützt wirst, es lösen sich alle deine Knochen durch dein Gewicht. Dieser Tod war so schmerzhaft. Und das wusste er, weil das hat er in der Zeit, als er da aufwuchs, hat er diese Todesstrafe schon gekannt. Die Römer haben das schon eine Weile gemacht. Und er wusste, diesen Tod, den habe ich jetzt vor Augen, der kommt in Kürze auf mich zu. Und dann, das gefällt mir, er ist ein ganz normaler Mensch, er sagt dann auch, fiel auf sein Angesicht, betete, sprach: Mein Vater, ist es möglich, dass wir einen anderen Weg haben? Das ist grausam, was er auf mich zukommt. Vater, gibt es noch eine Alternative? Gibt es noch einen Weg? So gehe dieser Kelch an mir vorüber. Vater, bitte komm. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist stark. Dieser Leib, dieser Herr tut seinen Willen bis zum Äußersten, bis zum Tod am Kreuz.
Worauf will ich denn raus?
Ich will raus, dass er als Einzelner, der Leib, Seele, Geist hatte, ja, er tat das, was Gott wollte. Alle Zeit, heißt es. Und jetzt, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, wissen wir ja alles, aber ich sage es trotzdem nochmal, er kommt zurück in Auferstehung und bläst sich in die Jünger hinein. So, er bläst sich, als der Heilige Geist bläst er sich in die Jünger. Jetzt ist er in den Jüngern. Und nicht nur in allen, nicht nur in Petrus und Judas. Nein, er bläst sich in die ganzen Jünger hinein, die da sind. Schade, wenn du da warst. Der eine hat es verpasst, hat er Glück gehabt, dass der Herr nochmal gekommen ist. Ja, Herr Jesus. Und jetzt war er in den Jüngern. Und ein Mensch, der hat dann etwas erlebt, was kein anderer erlebt hat. Da muss ich gerade mal hin. Ja, Herr Jesus. Das ist in Apostelgeschichte 9. Dort ist einer unterwegs, sein Name ist Saulus. Und Saul verfolgt Jünger. Er verfolgt Jünger des Herrn. Und die lässt er auch binden und schaut, dass sie getötet werden und so weiter. Ja? Und als er unterwegs ist, passiert ihm etwas in Apostelgeschichte 9. Als er unterwegs war in der Nähe von Damaskus, da leuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist stark. Was verfolgst du mich? Nicht uns, er hat ja mehrere Jünger verfolgt, ja? Und eine Stimme kommt vom Himmel und sagt: Was verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Jetzt kommt ein starker Satz. Er sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er verfolgt ein paar Jünger. Und die Stimme sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Da hat Paulus was gesehen. Paulus redet über den Leib Christi. Guck mal, ob Johannes über den Leib Christi redet. Petrus über den Leib Christi? Ist mir nie aufgefallen. Paulus. Er hat etwas gesehen. Es gibt nun einen Leib Christi. Drum ist der Leib Christi kein Sinnbild. Es ist kein Gleichnis. Es ist nicht irgendein Vergleich. Weißt du, der Herr hat so viel mit Sinnbildern gearbeitet. Darum denken wir oft, wenn wir dann was hören, dann schalten wir gleich durch. Leib Christi, ja, ist wie ein Körper. Nein, es ist sein Leib. Wir sind sein Leib. Wir sind Glieder seines Leibes. Das will heißen, wenn dieser Leib Christi funktioniert, wie das Haupt will, dann tun wir das, was Gott heute will. Und wenn nicht, nicht. Und das ist, woran er heute immer noch nach so vielen Jahrhunderten arbeitet. Er arbeitet immer noch am Aufbau des Leibes Christi. Kommt zurück, Epheserbrief. Wisst ihr, das habe ich ja auch jetzt schon ein bisschen gezeigt, durch den Fall Satans und sein Eingreifen in die Menschheit ist alles in Rebellion geraten. Schon zu Beginn, als es den Menschen noch nicht gab, hat mit dem Teufel haben viele Engel mit rebelliert. So, es gibt rebellische Engel. Viele. Und sie sind heute zu bösen Geistern geworden, die sogar mit dem Teufel arbeiten. Und Lebewesen, die es zu der Zeit auf der Erde gab, haben mit Satan rebelliert und sind zu Dämonen geworden. So, es gibt solche Mächte heute auf dieser Erde, man kann die nicht leugnen. Die sind da. Und dann hast du die Menschheit heute. Die Mehrheit der Menschen leugnen Gott. Massiv. Tun alles und sagen, wir wissen doch, weißt du, bekennst dich zu Gott und dann geht's schon los. Was, Gott? Wir sind im Jahr 2019, wir glaubst nur an sowas. Lächerlich. Wir sind Gott. So, die Menschheit ist in Rebellion. Gegen Gott. Massiv. Und diese Rebellion, sie will überall rein. Wenn sie in die Gemeinde hineinkommt, geht die Gemeinde kaputt. Der Teufel versucht immer, uns zu trennen von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das müssen wir wirklich sehen. Und deswegen heißt es hier in Epheser 1, dass Gott nach seinem Willen, nach seinem Wohlgefallen, das er in sich vorgesetzt hatte, in sich selbst, ja, für eine Ökonomie der Fülle der Zeiten, in dem Christus als dem Haupt alle Dinge zusammenzufassen. Das ist stark. Das ist wirklich stark. Du hast hier das Haupt. Haupt Christi. Und hier auf der Erde und überall, du hast Chaos. Jeder macht, was er will. Jeder macht, was er will. Wenn jeder macht, was er will, das sehen wir doch. Die Erde geht kaputt. Jeden Tag nimmt die Geschwindigkeit zu, wie sie kaputt geht. Jeder macht, was er will. Jede Firma guckt nur nach ihrem Profit. Keine Firma interessiert die andere Firma. Nur wenn der Profit dadurch besser wird. So funktioniert die ganze Welt. Jeder guckt nach sich. Der Rest interessiert mich nicht. Das ist Chaos, das ist Rebellion, alles. Und das nimmt eines Tages ein Ende. Er will alles aufhauen. Alles. Ich sage euch, Gott räumt eines Tages auf. Massiv. Und wir sind nicht mehr weit weg. Die letzten 3,5 Jahre dieses Zeitalters ist große Aufräumaktion. Ein Gericht, wie es nie auf dieser Erde war. Warum? Weil er mit dieser ganzen Rebellion ein Ende macht. Und danach schmeißt er auch den Teufel mal für 1000 Jahre in den Abgrund. Alles gut. Und in alledem will er heute schon, das war ein langer Vorsprung, ich weiß, aber wir müssen das sehen. Wir müssen das sehen. wie bedeutungsvoll der Leib Christi ist und wie bedeutungsvoll jeder von uns ist. Jeder. Also kannst du nicht sagen, ah, der ist besser, der ist wertvoller. Gut, dass der da ist. Das ist eine kleine Schwester, kleine mehr, braucht man nicht, ist nicht so schlimm. Das ist Käse. Also es wäre wie wenn man sagt, sag, ja, die kleine Fingerkuppe hier, ja komm, brauchst nicht, das ist ja nur das Kleinste hier. Nein, du, ich sag dir, also wenn ich da mal reinstehe mit dem Dorne aus Versehen, aua, dann Schnellpflaster und Salbe, brauchst du da. Ah. Geht am besten in mein Öhrchen, ja? Ja, wirklich. Wir brauchen alle. Gott hat den Leib so perfekt gemacht. Kannst du nicht sagen, ich brauche da manches nicht. Ach komm. Echt? Hindert mich ständig. Ist allerweil krank die Hand. Weg damit. Nein. Und so braucht der Herr jedes Glied. Jeden Bruder, jede Schwester braucht er.
Amen.
Und jeder von uns hat auch seine Fähigkeiten für den Leib Christi. Wirklich. Und die sind auch so verschieden. Guck deinen Leib an, der ist echt verschieden. Manche Zellen sind so, manche so. Meine Güte, die funktionieren wieder ein bisschen anders. Die Landschaft ist geht und so. Ja, ist richtig. Und alles harmoniert. Und dein Leib macht, was das Hirn sagt. So, ich brauche mal einen Schluck. Ja. Denn so wunderbar. Und solch ein Leib Christi will er.
Amen.
Möchte er, sehnt er sich. Ah, Herr. Aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Kapitel 4. Lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Das ist der Weg. Wir hatten Gemeinschaft. Wir haben irgendwie auch gesehen, ach, manchmal ist es so mühsam auch alles. Weißt du, selbst den Herrn zu suchen, selbst ihn zu suchen für das Wort. Aber wenn ich ehrlich bin, manchmal habe ich keine Lust auf die Brüderversammlung. Sorry, aber manchmal ist es so. Aber dann sagt er, hey, was sind das für Gedanken, du? Das sind nicht meine Gedanken. Ja? Das sind nicht meine Gedanken. Wende dich.
Ja, Amen. Okay.
Dann sind wir bei dem Punkt Zähne verleugnen. Ja, aber es ist nicht so, dass ich dann Zähne knirschen und jetzt sage, oh, okay, jetzt verleugne ich meine Seele. Okay, Brüder, da bin ich. Amen. Nein. Ich mache es auch aus Liebe zum Herrn. Und nicht, weil ich jetzt denke, jetzt muss ich die Seele verleugnen. Sondern es ist klar, jetzt ist es dran, jetzt muss er mich nachdenken. Mhm. Und ich mache es dann irgendwann auch mit Freunden und überhaupt, wenn wir dann Gemeinschaft haben, Halleluja, hinterher, das war alles. Ja, wirklich. Aber selbst das ist manchmal mühselig, weißt du, zu suchen. Herr, was willst du? Wo geht's denn hin? Und das macht den Aufbau des Leibes Christi ein bisschen schwierig. Anders zu leben, ohne den Herrn zu suchen im Geist, ist nämlich viel einfacher. Du hast irgendeinen schlauen Mann, der sich in der Bibel auskennt, und er sagt, alle Geschwister, jetzt machen wir es so. Wir erkennen, Vers sagt, wir machen es so, alle gut, wir machen es so. Ja, alle machen es so. Amen. Gut. Dann machst du auch so und hinterher sagst, er hat es gesagt, wenn es macht, gut. Gut. Amen. Ich fühle mich gut. Und dann nächsten Sonntag heißt, wir machen diese Richtung. Vers so und so. Vers, Vers, Vers. Okay. Amen. Richtungswechsel. Wir machen diese Richtung. Okay. Alle machen mit. Amen. Mach's.
Für mich gut.
Und es ist so einfach. Es steht einer vorne, der sagt, wir machen das und das. Meine Ohren sagen, jawohl, hab's kapiert. Mama. Aber jetzt mit dem Geist. Jetzt musst du den Geist führen. Hier vorne steht jetzt der Dieter. Redet zu euch. Jetzt ist die Schwierigkeit. Was davon ist Dieter und was ist der Geist? So, du musst wachsam hier sitzen und zuhören. Die Ulrike hat jetzt so ein bisschen heute, glaube ich, und so hat sie auch den Vers immer ein bisschen zitiert, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist Offenbarung. Wir sollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt.
Soll der Geist spricht.
Wenn wir den Geist hören, dann sollen wir das tun. Weil das baut auf. Hören auf den Geist. Tun, was der Geist sagt. Und das müssen wir alle lernen. Das kann ich für dich nicht machen. Du musst lernen, den Geist zu hören. Und wenn du den Geist hörst und tust, was der Geist sagt, dann, und schon, so machen wir es, dann muss ich sagen, oh, ich habe gehört, was der Geist sagt. Ja, das stellt auch zufrieden. Das stellt zufrieden. Wenn wir tun, was der Geist sagt, in Summe stellt es immer zufrieden. Du kriegst vielleicht gar nicht die Bestätigung der Brüder. Du hast auf den Geist gehört und die Brüder haben aber was anderes gesagt, weil sie jetzt mal aktuell, warum auch immer, nicht auf den Geist gehört haben. Suche nicht die Bestätigung der Brüder. Du brauchst die Bestätigung des Geistes in dir. Ja, das ist wichtig. Und oft, wenn die Brüder im Geist sind, Amen, dann, ich will jetzt nicht sagen, hör nicht mehr auf die Brüder. Das ist nicht mein Reden. Die Brüder im Geist sind, hör auf sie. Wenn sie nicht im Geist sind, hör nicht auf sie. Das ist wieder das Schwierige. Ah, ich muss immer auf die Brüder hören. Ja. Immer dann, wenn sie im Geist sind, hör auf sie. Wenn sie nicht sind, hör nicht auf sie. Und darum haben wir alle den Geist empfangen. Und der arbeitet sehr mit deinem Gewissen zusammen. Unser Gewissen ist das, was in uns gut funktionieren muss. Weil das Gewissen ist die letzte Station in dir, die noch sagt, mach es, mach's nicht. Das kann dir kein äußerer Mensch abnehmen. Du darfst nicht über dein Gewissen gehen. Wenn wir nämlich über unser Gewissen gehen, dann fügen wir uns einen großen Schaden zu. Dann hat Gott keinen Zugriff mehr, wenn du fehlgehst. Wie soll es denn gehen? Dann hörst du nur noch den, hörst den oder. Der kommt immer Vers, der nächste kommt immer Vers dagegen. Und jetzt? Aber das Gewissen, wir brauchen ein reines Gewissen, ein gutes. Weil das hilft uns noch in der Spur. Und deswegen ist es so geheimnisvoll und es braucht auch Zeit. Da steht Wachstum. Wachsen, lass uns hinein wachsen. Meine Güte, ich wachse wie lang schon? Das Haupt hinein. Dann kann ich auch nicht sagen, jetzt bin ich wirklich mal reingewachsen. Ab jetzt mache ich nur noch, was ich will. Bin ja reingewachsen. Nein, das zeigt, ich brauche die Abhängigkeit bis zu meinem Lebensende. Mhm. Weißt du, unser Körper funktioniert, indem alles noch voneinander abhängig ist. Wie dem, wenn es da mal Zellen gibt, die die Abhängigkeit von da oben nicht mehr akzeptieren. Sagen, jetzt machen wir eigenes Geschäft hier. Jetzt sind wir Chef. Kennst du die Krankheit? Grips. Wenn die Zellen nicht mehr aufs Haupt hören. und ihre eigene Geschichte machen. Dann hast du Krebs im Leib. Und was wir brauchen diese Abhängigkeit. Ja? Lasst uns aber die Wahrheit festhalten. Die Wahrheit festhalten. Die Wahrheit, das kam ja schon raus, ist der Herr selber. Wir müssen die Person des Herrn festhalten. Sein Sprechen, sein, wie er uns leitet, das müssen wir festhalten. Und sogar jeder von uns muss das wirklich gut haben. Weil Satan, das will ich auch nochmal betonen, Satan will uns immer trennen. Satans Hauptwerk an jedem von uns ist, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu trennen. Das ist, woran er ist unermüdlich. Jeden Tag, alle Zeit wird er dich trennen von der Gemeinschaft mit dem Herrn. So fängt er an und dann trennt er dich von den Geschwistern, isoliert dich. Wenn er dich hat, isoliert, weg vom Herrn und weg von den Geschwistern, dann ist erledigt. Dann ist fertig. Dann ist verloren. So, dann müssen wir wieder zurückwenden zur Gemeinschaft mit dem Herrn und zurück in die Versammlung, zurück zu den Geschwistern. Das ist der Leib. Wisst ihr, weil es uns allen noch so gut geht, uns geht es allen so gut, brauchen wir einander nicht so sehr. Das war damals zu der Zeit zum Teil anders. Die brauchten sich auch physisch mehr. Der hatte ein bisschen jenes und jener ein bisschen das und sie brauchten sich. Weil wir uns eigentlich gar nicht so sehr brauchen, hat der Aufbau seine Probleme. Und wir kommen auch ganz gut mit uns selber zurecht. Aber der arme Herr leidet. Sein Werk leidet. Sein Wirken, sein Tun leidet. Wenn wir alle unser Ding machen, wo ist der Leib Christi? Und das ist ja das Christentum an sich. Alle machen ihr Ding. Ihr Grüppchen, ihre Idee, ihre Meinung, was alle Christen machen, was sie wollen. Und du gehst dahin, wo es dir halt geschmacklich am besten gefällt. Das hat mit dem Leib Christi gar nichts zu tun. Das ist der gespaltene Leib Christi. Aber was er will, ist Aufbau. Oh, hey Jesus, das ist wirklich... Das ist schwierig. Und drum guck, Vers 16. Wenn wir alle in das Haupt hineinwachsen, dann kommt auch wieder vom Haupt was raus. Aus welchem? Ist interessant. In 15 muss hineinwachsen und in 16 kommt aus welchem? Was ist welchem? Das Haupt. Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt. Wisst ihr, wenn wir bestrebt sind, in das Haupt hineinzuwachsen. Du unterstellst dich dem Herrn. Da kommt aus ihm heraus dieses Zusammenfügen. Zusammenfügen und zusammenhalten. Was soll denn das, dass hier immer einer steht, jeden Sonntag? Der Sinn ist, dass wir sehen, wir müssen zusammengefügt und zusammengehalten werden. Wir brauchen so viel Erinnerung. Selbst wenn ich mich vorbereite, denke ich, Mann, das hatte ich doch schon mal. Aber gut, dass wir es wieder anschauen. Weil wir die Wirklichkeit davon brauchen. Und dann durch jedes Gelenk der Darreichung. Da ist wieder der Punkt, du brauchst jeden. Jedes Gelenk der Darreichung. Wenn eine Darreichung nicht da ist, entsteht Mangel. Wenn es da nicht rein fließt, weil irgendwas verschlossen ist, Mangel. Ich muss schnell gucken, dass es wieder fließt. Gemäß der Wirksamkeit, also der Vers, ich finde ihn schon jeher total kompliziert, aber du musst ihn eigentlich Wort für Wort angucken, dann verstehst du, was der hyperschlaue Paulus hier sagen will.
Ich hätte 3-4 Sets draufgemacht. Aber er sagt, durch jedes Gelenk der Darreichung gemäß der Wirksamkeit, na, hätte ich gesagt, jedes einzelne Teil ist. Er sagt, in dem Maß jedes einzelnen Teiles. So, jedes Glied hat ein Maß. Du hast ein Maß. Das muss bringen. Mehr nicht. Kein Übermaß. Aber auch nicht drunter bleiben. Bring dein Maß mit. Und gemäß dem Maß hast du Anteil. Und wir sind fröhlich und du bist fröhlich. Und nicht denke, ah, ja, ich habe ein größeres Maß. Ich habe das Maß nicht. Ich lasse es. Ach, bring doch dein Maß. Und gemäß dem Maß wirkst.
Amen.
Und da geht was. Das Wachstum des Leibes vollzieht. So, jeder macht nach seinem Maß mit. Zur Auferbauung seiner selbst in